Ja. Ja, herzlich willkommen zum Interview mit Andreas Nassing. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebes JetzTV-Team. Ja, wir starten jetzt gleich mit den Fragen. Andreas, würdest du sagen, es gibt ja auf der Welt oder von mir ist auch im Universum lichte und unlichte Kräfte, die irgendwie wirken, also nur scheinbar als das, was passiert, was so aussieht für uns Menschen vielleicht aus einer bestimmten Sicht, würdest du dem zustimmen?
Ja, scheinbar, ja, aus der menschlichen Sicht, aus der Sicht der Trennung, natürlich. Da teilt man ein in lichte Bewegungen und nicht so lichte Bewegungen.
Und ja, wenn das nur scheinbar ist, wie ist es dann wirklich?
In Wirklichkeit ist alles aus Licht oder Liebe oder Bewusstsein geformt. Es ist nur das Denken, das sozusagen diese Einheitsbewegung, diese einheitliche Bewegungen trennt, fragmentiert und einteilt in lichte Bewegungen oder nicht so lichte Bewegungen. Wenn man ohne Denken hinschaut, wenn man sozusagen mit einem klaren Blick auf das, was ist, schaut, ohne es mit dem Denken zu zerteilen und zu zerdenken, sieht man, dass es nur die eine Energie gibt, dass es nur die Einheit selbst gibt, worin halt all diese Sensationen, diese Phänomene erscheinen.
Wenn es einem jemanden aber jetzt so erscheint, heißt das, man soll dem keine Energie geben oder also ich erlebe es fast so, dass es aber auch hilfreich sein kann, so eine Unterscheidung, so eine unterscheidende Sicht, weil es ja auch so eine Sicht vielleicht meine Handlungsweisen beeinflusst und mir vielleicht hilfreich sein kann.
Die Frage ist, wofür hilfreich?
Ja, hilfreich zum Beispiel, früh genug auf bestimmte Situationen zu reagieren. Also
Ja.
es gibt ja sowas wie Vorsorge, was ich als natürlich eigentlich auch empfinde, ne? Tiere machen ja auch Vorsorge. Also Eichhörnchen suchen sich auch einen Vorrat für den Winter. Also
Ja.
kann man als Mensch vielleicht auch den Drang haben oder den Trieb haben, vielleicht sogar in bestimmte Situationen vielleicht erst gar nicht kommen zu wollen.
Ja, genau. Das Eichhörnchen ist im Trieb, ist im Instinkt und der Mensch ist im Denken und da ist der große Unterschied. Wenn sozusagen es in uns innerlich ruhig wird, still wird, dieses zwanghafte Denken zu einem Ende kommt, dann sieht man, dass Trieb, Instinkt ganz automatisch funktioniert, dass Fürsorge ganz automatisch funktioniert, aber aus einem anderen Antrieb heraus, aus einem anderen Blickwinkel heraus. Nicht aus dem Blickwinkel, ich muss sozusagen Fürsorge für diesen geglaubten jemand durchführen, sondern man sieht einfach, dass Fürsorge geschieht. Und das ist der große Unterschied, weil es dann in diesem Organismus hier friedlich und also voller Frieden ist und voller Entspannung ist. Das ist der große Unterschied. Das, was ich empfehle, ist, die Dinge wahrzunehmen, wie sie wirklich sind. Das heißt, dass jetzt den gegenwärtigen Moment zuerst einmal anschauen, fühlen, hören, riechen, schmecken, wie er sich jetzt gestaltet, innehalten und dann geschieht sowieso automatisch eine Handlung, ein Ereignis, Fürsorge, Sprache oder was auch immer. Der Indikator, wie ruhig es in uns ist, wie still, wie friedlich, ist sozusagen der Gradmesser, aus welcher Perspektive geschaut wird. Und wir, einen Satz bitte
Ja,
noch.
klar.
Und wir alle sehnen uns ja nach dieser Verbundenheit, nach dieser Einheit, nach dieser Liebe, nach diesem Frieden. Warum suchen wir instinktiv nach dem? weil das eben unsere wahre Natur ist. Das, was wir wirklich sind, unser wahres Selbst, hat diese Attribute in sich. Daher suchen wir das ganz automatisch, auch als Mensch, als getrenntes Individuum, suchen wir nach all diesen Attributen, weil wir instinktiv wissen und spüren, das ist unser Geburtsrecht, das sind wir. Und wenn wir sozusagen das jetzt wahrnehmen, wie es ist, dann sehen wir in Kürze, dass das, was wir als getrennter Mensch suchen, immer schon im gegenwärtigen Moment zu Hause ist.
Ja, wir werden halt einerseits durch diese Sehnsucht, die du gerade beschrieben hast, angeleitet, oder andererseits aber auch aus unseren Strukturen heraus, oder die formen das dann vielleicht, wenn die noch nicht so bewusst sind oder bewusst bearbeitet sind. Es gibt ja auch den Hinweis, immer zu schauen, was ist gerade wirklich für eine Gefahr da, also sich dem zu vergewissern. Und wenn man eben mit den Sinnen wahrnimmt, dass keine Gefahr ist, dann kann man entspannen und dann kann man zu dem kommen, was wirklich ist. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich würde es anders formulieren. Das, was da ist, wird wahrgenommen, bewusst wahrgenommen. Wenn Gefahr da ist, in Form von Angst, von Fluchtmechanismus, von was auch immer, wird er bewusst wahrgenommen. Wenn keine Angst da ist, wird wahrgenommen, dass keine Angst da ist. Es geht immer sozusagen um unseren Bewusstheitsgrad. Denn unsere wahre Natur, wenn wir das Wort Bewusstsein nehmen, ist sozusagen Bewusstsein, ewiges Bewusstsein. Und wie erkennt sich Bewusstsein, dass es Bewusstsein ist, indem es bewusst ist? Das ist die ganze Lehre, das ist die ganze Message. Bewusstsein erkennt sich als Bewusstsein, wenn Bewusstsein bewusst ist. Und solange Bewusstsein unbewusst ist, verliert sich Bewusstsein in der gegenständlichen Form und glaubt, ein getrennter Mensch zu sein, der Sorgen hat, der Ängste hat, der Leid erfährt, der ja mit dem Hier und Jetzt und der ganzen Welt im Konflikt steht.
Die Frage ist nur, was ist wirklich da? Also mir kann zum Beispiel eine Angst bewusst sein, die aber im Moment keinen realen oder gerade im Moment keinen konkreten Anlass hat, ne?
Ja, aber sie ist bereits hier. Aber sie ist bereits hier. Ich sage Ja zum Jetzt. Ich muss nicht verstehen, woher die Angst kommt. Ich muss nicht in die Vergangenheit gehen. Ich muss mir nicht vorsagen, ist diese Angst jetzt real oder nicht real? Ist die Taube da vor mir sozusagen eine reale Gefahr oder nicht? Es ist so viel einfacher. Das, was jetzt da ist, wird bezeugt, bewusst bezeugt. Und alleine durch diese Haltung, das Jetzt nicht zu stärken und das Jetzt nicht zu schwächen, geht automatisch das Gefühl der Trennung verloren. Denn der Verstand hat wenig zu kommentieren. Der Verstand fällt in seinen natürlichen Rhythmus zurück, wenn ich sozusagen Ja sage zu dem, was jetzt hier ist. Und umso weniger denken, umso weniger Gefühl der Trennung.
Wenn jemand mich konkret bedroht, dann ist ganz klar, dann ist die Gefahr da und sichtbar und dann ist es auch einfach, darauf zu reagieren, also, beziehungsweise das passiert ja dann ganz automatisch, auch ohne, gerade auch ohne Denken. Mhm. Aber wie ist es, gibt es für dich auch strukturelle Gefahr? Also ich meine damit, dass es Gefahren sind, die man jetzt nicht wahrnimmt, aber die zum Beispiel durch Vorschriften oder durch Gewalt, die besteht, also zum Beispiel Polizeigewalt und so, die eine Möglichkeit ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir sind auch strukturelle Gefahren bewusst, nicht nur konkrete. Ist das Einbildung oder wie soll ich damit umgehen?
Die ganze Welt ist Einbildung. Das, was wir wahrnehmen, sind Phänomene, sind Sensationen. Das ist unser Inhalt, unser Bewusstseinsinhalt. Das ist unser sichtbar gewordenes Spiegelbild. Das, was wir sind, ist unsichtbar und das Unsichtbare verkörpert sich, verwirklicht sich in dem, was wir hier wahrnehmen. Das ist sozusagen unser sichtbar gewordenes Spiegelbild. Und natürlich gibt es jetzt in diesem Spiegelbild, oder anders gesagt, in diesem Lebensfilm, reale Gefahren, strukturelle Gefahren, verdeckte Gefahren, was auch immer. Ja? Der Weg, wenn wir vom Erwachen sprechen oder von diesem unendlichen Frieden, von diesem Ausweg, endlich aus diesem dualen Spiel, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, ist, das jetzt wahrzunehmen, wie es ist. Denn in Wirklichkeit nehme ich ja die Außenprojektion sozusagen auch nur in mir wahr. Das, was ich sehe, nehme ich in mir wahr. Das, was ich fühle, nehme ich in mir wahr. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nur eines zu verstehen, um diesen Ausweg zu erfahren, um zu erfahren, dass ich dieses ewige, unsterbliche Sein bin, nehme ich wahr, ganz entspannt bewusst wahr, was jetzt in mir erscheint. Das ist alles. Sobald ich es verstehen möchte, etwas analysiere, vergleiche und so weiter und so fort, ist natürlich auch einerseits vollkommen in Ordnung, aber es hat dann immer sozusagen auch einen Systemfehler im System. Denn wenn ich mir etwas mit dem Verstand nicht erklären kann, wenn ich etwas nicht nachvollziehen kann, wenn ich etwas nicht akzeptieren kann, dann entsteht das Leid. Daher ist einfach dieser radikale Sichtweise, das, was hier ist, wird achtsam dagelassen, achtsam wahrgenommen, dann erkenne ich, dass sich etwas in mir auftut, dass sich etwas, eine Qualität zeigt, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Und dann sehe ich, dass all das, was wir gesprochen haben, die ganzen Strukturen, Konditionierung, Programmierungen, Polizeigewalt, was auch immer, mein eigener Bewusstseinsinhalt ist. Und das heißt nicht, dass ich es sozusagen nicht verändere dann, aber ich habe mal das im Gepäck, was ich suche. Ich habe im Gepäck Akzeptanz, Frieden, Leichtigkeit und Entspannung.
Das hieße also, oder das heißt, die Gefühle, die jetzt im Moment hochkommen durch die Situation oder durch quasi das, was durch Strukturen festgelegt ist oder getriggert wird, das einfach zu fühlen. Ne? Das ist einfach der Hauptpunkt.
Das ist einmal der Hauptpunkt, denn fühlen bedeutet, ich nehme bewusst wahr. Wenn ich fühle, meine Angst fühle, dann verändert sich die Angst ganz automatisch. Unsere Aufmerksamkeit verändert alles, auch das Gefühl der Angst. Dann verändert es sich, es löst sich vielleicht auf. Ich komme in meine Kraft, ich spüre mein wahres Sein, mein Hiersein, meine Präsenz. Und dann kann ich ja noch immer, wenn ich sozusagen das für richtig halte, in Raum und Zeit reinzugehen und mich für das oder das oder das sozusagen zu interessieren oder es versuchen auch zu verändern. Aber das, was ich immer wieder empfehle, ist, der erste Step ist notwendig. Wir können keinen Frieden in die Welt bringen, solange wir den Frieden nicht in uns spüren. Das sieht man hier in der Gesellschaft, die verschiedensten Systeme, die verschiedensten Ideen. Wenn diese Systeme, diese Ideen, diese Regelungen aus einem ego-basierten Weltbild entsteht, aus einer persönlichen Sichtweise, kann nichts anderes rauskommen als Tumult und Chaos. Das heißt, das unumgängliche Gesetz ist, wenn ich mich für Frieden interessiere, wenn ich die Welt verbessern möchte, muss ich den Frieden in mir wahrnehmen. Sonst ist das vergebene Lebensmühe.
Wie weit ist ein ehrliches Mitteilen der eigenen Gefühle hilfreich? Jemand anders, der da vertrauensvoll zuhört?
Ja, das ist sehr hilfreich. Das ist sehr hilfreich. Ich stelle dir nur die Frage, was machst du, wenn du niemanden hast, dem du vertrauensvoll etwas mitteilen kannst? Heißt das, dass du ewig leiden musst? Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit auch noch? Natürlich gibt es eine andere Möglichkeit auch noch. Der erste Step ist, die Gefühle in uns zu fühlen. Wenn wir wen haben, dem wir vertrauen, wo wir wirklich ehrlich kommunizieren können, dann kann ich das sozusagen die Energie, die ich in mir transformieren möchte, noch damit unterstützen. Aber ich gebe sozusagen oder ich versuche sozusagen darüber zu sprechen, den Menschen zu sagen, wenn nichts hier ist, wenn nichts hier ist, kein Mitmensch, gar nichts, gibt es noch immer eine Möglichkeit, um glücklich zu sein. Nämlich aus sich selbst heraus. Und wenn man dann ein wunderbares Umfeld hat, das ist wunderschön, dann kann ich das beschleunigen.
So, ich denke, ihr habt auch Fragen. Also die nächste Runde.
Ja, ich könnte mal weitermachen. Könnte man sagen, dass alles, was wahrgenommen wird, Erscheinungen sind, die in dem verschwinden, was wir eigentlich sind?
Ja.
Oder könnte man eher sagen, dass es eher ein Auftauchen ist in dem, was wir eigentlich sind?
Genau.
Oder beides?
Beides, beides. Es ist ein Auftauchen und ein Verschwinden. Das, was wir sind, das Unbenennbare, nennen wir es einfach Bewusstsein, ist der Schöpfer von dem, was geschieht und sozusagen auch der Zerstörer von dem, was wieder genommen wird und der Beobachter. Diese drei Funktionen ist unser wahres Sein, unser wahres Selbstbewusstsein. Wir schöpfen das, was hier ist, wir nehmen es wieder, was sozusagen jetzt hier ist und wir beobachten es, wir bezeugen es.
Du hast mal gesagt, ich sollte mal versuchen, den Beobachter zu beobachten, als Methode, mein wahres Sein zu realisieren. Auch Moji zum Beispiel spricht davon, ob der Beobachter vom der Beobachter vom Beobachteten selbst beobachtet werden kann. Also ist auch so ein Hinweis von Moji. Also viele Lehrer sprechen davon, diese Methode anzuwenden. Hast du das damals auch gemacht und hat das sozusagen für dich in der Geschichte was gebracht, um deine wahre Natur zu erkennen?
Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was sozusagen der ausschlaggebende Shift war. Es war bei mir einfach ein Prozess, ein Hinwenden an die Wahrheit, viele Bücher gelesen, viele Videos damals auf JetzTV noch geschaut und irgendwann hat es Klick gemacht und das hat aber dann sozusagen auch nicht angehalten. Es war einfach ein Prozess, bis es dann sozusagen wirklich ständig präsent war, dieses Wissen, dass das, was wir wirklich sind, nicht in Raum und Zeit zu finden ist und sozusagen Raum und Zeit kreiert, aber selbst nicht in Raum und Zeit zu finden ist. Aber das, was du gesagt hast mit dieser Methode, Beobachter beobachten, ja, es geht in Wirklichkeit ganz egal, worauf du etwas, deine Aufmerksamkeit richtest. Es ist in Wirklichkeit egal. Ja, aber man probiert dann einfach, wo sozusagen dann diese Öffnung da ist und bei vielen ist dann die Öffnung hier, wenn die Beobachtung sich selbst auf diesen nicht findbaren Beobachter richtet, dann ist der Verstand ganz kurz sozusagen still, weil er sich nicht mehr auskennt und dann kann sozusagen hier dieses Aha-Erlebnis kommen, wow, ich bin reines ewiges Gewahrsein und ich bin nicht dieser Körper-Verstand-Organismus.
Und erkennt man sich dann eher als nichts oder erstmal als alles?
Es gibt unterschiedlichste Phasen. Zuerst einmal ist dieses berühmte Ich Bin, dieses Gefühl von ich bin anwesend, ich bin präsent, ich fühle mich wie in eine Watte gehüllt, ich fühle mich leicht, ich fühle mich entspannt. Aber selbst in diesem Ich Bin, in diesem Sein, gibt es noch ein ganz ein leichtes Gefühl der Trennung. Da gibt es noch ganz leicht das Gefühl, ich als Andreas beobachte dieses schöne, wunderbare, friedliche Gefühl und bin aber noch ganz leicht von außen getrennt. Und irgendwann einmal sozusagen löst sich auch dieses Ich Bin auf und dann gibt es eben keine Trennung mehr. Dann ist dann wirklich sozusagen das Wissen hier, ich bin als Wort dieses Nichts, das alles ist. Und darin gibt es dann einfach keine Trennung, nur mehr Verbundenheit. Du siehst, alles bist du, alles ist dein Bewusstseinsinhalt.
Das muss ja auch super erleichternd sein eigentlich. Ne? Es ist da auch so ein Gefühl von Erleichterung in dem Moment, wo das erkannt wird, weil ja, du ja keine Angst mehr haben musst, irgendwas falsch machen zu können zum Beispiel oder so.
Es ist das Ende von Leid. Es ist das Ende von Sorge. Es ist das Ende von Angst. Es ist das Ende von eine Person zu sein, von Trennung. Es ist das Ende von Therapie. Es ist vollkommen. Es ist vollkommen. Es löst sich alles auf. Man sieht, dass es niemals wen gegeben hat, der therapiert werden müsste, der Sorgen, reale Sorgen gehabt hat, der eine reale Sorge, reale Angst hat. Man sieht, dass im Endeffekt das, was hier gesehen wird, überall ist. Daher kann ich auch mit Sicherheit sagen, wenn du sagst, Andreas, ich habe Sorgen oder ich habe Angst, sage ich, Lisa, ich weiß ganz genau, das, was du bist, hat keine Angst. Es ist eingebildete, es ist eine eingebildete Natur. Es ist die falsche Position, die falsche Perspektive wird eingenommen. Du bist nicht dieser Körperverstand. Du bist das, was diesen Körperverstand und auch die scheinbare Angst wahrnimmt. Und darauf versuche ich sozusagen hinzuweisen.
Danke. Eine letzte Frage noch. Und zwar, Ramana, der hat ja auch gesagt, man sollte sich nach innen wenden und hat auch vom Herzen gesprochen als Bezugspunkt und meinte, ja, im Herz oder das Herz ist das, was du bist auch. Hast du auch, würdest du auch sagen, dass man im Körper, also dass der Körper irgendwie doch auch ein Bezugspunkt ist zu dem, was wir wirklich sind? Und würdest du auch den Bereich des Herzens eine Besonderheit zuschreiben oder irgendeinen anderen Punkt im Körper oder überhaupt, wie stehst du zum Körper und in Verbindung zu dem, was wir wirklich sind?
Wenn ja. Du weißt, was ich meine. Also der Körper ist ein wunderbares Instrument, sich sozusagen auf das zu besinnen, was man wirklich ist. Als Hilfsbrücke ist der Körper ein wunderbares Instrument, sozusagen in den Körper reinzufühlen. Dieses Energiefeld wahrzunehmen, das sozusagen in allen Zellen, in allen Ecken, in allen Räumen, im Innenraum spürbar ist. Irgendwann einmal werden wir merken, wenn wir uns auf diese Energie, auf diese Seinsenergie ausrichten, dass diese Seinsenergie nicht nur im Körper ist, sondern diese Seinsenergie überall ist. Im Vogel ist, in der Kamera drinnen ist, im Mikrofon, im Mond drinnen ist, überall ist diese Seinsenergie vorhanden. Als Hilfsbrücke sozusagen den Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, komm, schau mal. Schau mal, fühl einmal rein, was hier ist. Es ist hier eine zirkulierende Energie, ein Gefühl von Hiersein da. Es ist ein wunderbares Instrument. Aber ich sage jetzt nicht, so wie Ramana, dass du dich auf das Herz konzentrieren sollst. Ich sage einfach, komm in den Körper hinein, fühle deinen Innenraum, deinen Kopf, deinen Nacken, deine Schulter, deine Arme, deinen Oberkörper, Unterkörper, überall ist diese Energie drinnen. Und schon wird dein Verstand ruhiger und ruhiger und ruhiger. Schon kommt mehr Entspannung, mehr Leichtigkeit. Dann nimmst du die Entspannung wahr, die Leichtigkeit, den Frieden. Auch den lässt du hier sein. Und dann macht die Zeit den Rest. Umso mehr du dich dann sozusagen in das hineinfallen lässt, umso mehr löst sich die geglaubte Ich-Struktur auf.
Sehr schön. Danke.
Danke dir.
Ja, Andreas, also meine Frage ist, ich weiß nicht, ob du den Begriff überhaupt verwendest, aber bist du erleuchtet?
Also das, was ich bin, das ist immer erleuchtet. Andreas ist natürlich nicht erleuchtet. Ein Andreas kann nicht erleuchtet sein. Denn Erleuchtung bedeutet zu wissen, dass derjenige, der glaubt, jemals erleuchtet werden zu können, niemals existiert hat. Unser wahres Sein, ich verwende dieses Wort nicht so gern, weil man sich da hier irgendetwas, ja, keine Ahnung, etwas vorstellt. Das, was wir sind, ist immer vollkommen und ganz. Das ist unberührt. Unberührt von Raum und Zeit. Unberührt, was hier sozusagen scheinbar stattfindet. Und wenn man anders gesagt, wenn sich Bewusstsein wieder als Bewusstsein erkennt, dann können wir von Erleuchtung sprechen.
Ja, wahrscheinlich ist das nur, benutzt ihr unterschiedliche Begriffe, aber ich habe auch schon mehrfach gehört, dass Bewusstsein bereits die erste Erscheinung ist, die auftaucht. Wenn man sich irgendetwas bewusst sein kann, dann ist das schon innerhalb der Geschichte.
Ja, genau. Absolut richtig. Dass das, was wir sind, ist natürlich nicht wahrnehmbar. Das Auge kann sich selbst nicht wahrnehmen. Wasser kann selbst nicht nass werden. Feuer kann selbst sich nicht verbrennen. Das heißt, wir sind immer geschützt. Wir sind immer geschützt. Und das, was wir sind, erzeugt Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein geschehen all diese phänomenalen Bewegungen. Wir können als Metapher sagen, wir sind der Ozean, der sich selbst nicht erkennt, aber der Ozean kreiert die Wellen und die Welle ist bereits Bewusstsein. Aber im Ozean und in der Welle ist dieselbe Substanz namens Wasser. Das heißt, unser wahres Sein ist undefinierbar, kreiert Bewusstsein. Und weil es aber zwischen dem wahren Sein und dem ersten Bewusstsein keine Trennung gibt, ist auch das wahre Sein Bewusstsein. Anders gesagt, Ramesh Paisekar hat gesagt, er hat das sozusagen definiert als unbewegtes Bewusstsein und bewegtes Bewusstsein. Der Ozean ist unbewegtes Bewusstsein, die Welle ist bewegtes Bewusstsein. Das, was unsere wahre Natur ist, ist unbewegtes Bewusstsein und erzeugt bewegtes Bewusstsein.
Und dann noch eine andere Frage, also innerhalb dieses Bewusstseins oder vielleicht ist es auch davor, ich weiß nicht genau, da fängt ein Ton an. Kann dieser Ton als Anker benutzt werden, wenn noch dieses Rein-Raus-Spiel passiert?
Ja, natürlich. Du kannst alles als Anker benutzen. Du kannst diesen Ton, du kannst diese Stille in dir, du kannst das Gefühl, dass etwas Konstantes da ist, du kannst dir eine Kerze anzünden und die Flamme als Anker benutzen. Was bedeutet Anker? Du nimmst dir ein Objekt deiner Wahl und richtest deine entspannte Aufmerksamkeit auf dieses Objekt. Das ist alles. Das ist Meditation. Das wird dich hier ruhig bringen, also das wird den Verstand zur Ruhe bringen. Und weil der Verstand immer ruhiger wird, wird sich immer mehr sukzessive das Gefühl der Trennung auflösen. Es ist so einfach. Meditation bedeutet nichts anderes als nimm dir ein Objekt deiner Wahl und richte deine Aufmerksamkeit darauf.
Ja, das kenne ich auch, dass ja, also alles als Anker benutzt werden kann. Allerdings gibt es im Nervensystem Strukturen, die autonom ablaufen. Das heißt, es geht irgendwas los, wo scheinbar keine Eingriffe, oder man hat ja sowieso keine Eingriffsmöglichkeit. Und dann ist es nicht so einfach da jetzt. Ja, es fällt sowieso wieder weg, aber der Moment ist schwierig, also für mich auf jeden Fall.
Ja, was meinst du da genau, Yvonne, damit?
Dass irgendwas getriggert ist, was im Nervensystem verankert ist. Dann geht irgendwas los. Das hat auch noch nicht mal eine Geschichte, sondern irgendwie,
Ja,
ja.
aber wer bezeugt das?
Ja, das ist dann auf einmal wieder weg, aber wer das in
Genau,
dem
ich
Moment
weiß, was du
bezeugt,
meinst.
das weiß ich
Ja,
nicht.
Okay, dann lachst du nachher diese unbewusste Phase einfach an. Dann sagst du, es ist absolut in Ordnung, dass ich jetzt sozusagen den Anker verloren habe, dass ich unbewusst bin, dass mein autonomes Nervensystem, mein Programm sozusagen noch nicht deprogrammiert worden ist, noch nicht vollständig. Du machst kein Problem daraus. Du hast unendliche Momente am Tag, wieder sozusagen einfach in deine Stille, in deine Ruhe, in dein reines Gewahrsein hier reinzugehen.
Das ist richtig. Aber was ich noch betonen möchte, dass ich das doch sehr wichtig finde, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen. Also eigentlich, okay, ich kann das auch nicht so stehen lassen, weil ich weiß, es geht auch genauso, dass man sich einfach auf die Stille fokussiert. Dann ist auch Stille. Aber
ja, Yvonne, aber was machst du, wenn du niemanden kennst? Was machst du, wenn du keine Freunde, keine Bekannte hast? Wenn du mit scheinbaren Menschen nur negative Erfahrungen gemacht hast, was machst du dann? Wenn du dich nicht mehr öffnen kannst, was machst du dann?
Ja, das weiß ich jetzt.
Bedeutet das, dass es keine Möglichkeit gibt, dass du glücklich bist? Oh doch, dann wirst du auf dich selbst zurückgeworfen. Dann wirst du auf das zurückgeworfen, auf deine Ohnmacht, auf deine Hilflosigkeit, auf deine Auswegslosigkeit. Und darin liegt eine große Chance, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Selbsterforschung zu betreiben, sich selbst kennenzulernen. Und davon spreche ich, dass sozusagen, wenn alles wegbricht, dass es nicht nur einen Weg gibt, sondern dass es der Weg gibt, emotional frei zu sein, emotional unabhängig zu sein. Denn wir haben alles, was wir brauchen, emotional haben wir in uns.
Alles. Das ist mir klar, aber es gibt auch Menschen, wo das einfach zu viel ist, denke ich mal. Aber wahrscheinlich kommen die gar nicht dazu, überhaupt das Video anzugucken.
Genau, also ich weiß natürlich, was du meinst, Yvonne, absolut richtig. Deswegen versuche ich rein zu fühlen, wo steht der Mensch? Ist er bereit, sozusagen, dass ich ihn an die Hand nehme und ihn sozusagen in dieses Erwachen führe? Oder sage ich, es ist jetzt besser, wenn du dich jetzt einer klassischen Therapie unterziehst, ja, weil der oder diejenige noch nicht offen für diese Worte ist. Also es wird hier nicht mit einem Keulenschlag drüber gefahren, sondern es wird sehr wohl reingefühlt, was wirklich notwendig ist und was jetzt an sozusagen als nächster Step sinnvoll ist.
Ja, weil ich denke, die Kapazität, Gefühle auch richtig zu fühlen, die muss ja auch langsam wachsen. Ne? Also vielleicht geht's nicht von Anfang an, dass man auf einmal die größte Panik seines Lebens fühlen kann oder Hilflosigkeit und Ohnmacht.
Ja, natürlich muss das sehr gewissenhaft und sukzessive angegangen werden. Ja, das ist ganz klar. Ich möchte halt nur sagen, dass es ja sozusagen hier um Erwachen geht. Hier geht es nicht um Psychotherapie. Und einen Satz noch. Psychotherapie ist wunderbar, aber es wird trotzdem an der falschen Schraube gedreht, was aber eine Zeit lang sinnvoll sein kann. Es wird bestärkt, dass der Mensch ein Problem hat, dass der Mensch etwas wegzutherapieren hat, dass der Mensch etwas zu verstehen hat, dass der Mensch seine Vergangenheit aufzuarbeiten hat. Und wenn du sozusagen die Position eingenommen hast, wo du siehst, was auch dieser Mensch in Wirklichkeit ist, siehst du, es gibt kein Problem. Aber als Zwischenschritt kann es natürlich sinnvoll sein.
Ja, letztendlich ist eine Therapie natürlich ein Möbel verrücken innerhalb des Gefängnisses. Ne? Das ist
ja
klar.
Das ist schön gesagt von dir. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Genau. Was aber eine Zeit lang wunderbar sein kann. Es kann hilfreich sein, wenn das Möbelstück dann sozusagen an einen richtigen Platz gestellt wird, dann kann sich das Möbelstück sozusagen für die tiefe Wahrheit interessieren, ausrichten. Ja.
Also aus deiner Sicht kann man jetzt doch was tun, um zu erwachen, in Anführungsstrichen. Oder es hat sich jetzt so angehört, wenn man sich auf irgendwas fokussiert, auf eine Kerze oder auf den Ton der Stille, dann ist es ja, sieht so aus, als könnte man was tun.
Ja, man kann das Bett, das man einschläft, kann man gut herrichten. Man kann fürs nächtliche Einschlafen gewisse Dinge tun, dass man besser und schneller einschläft. Der Einschlafprozess, der kann natürlich willentlich nicht gefördert werden. Jetzt einfach nur als Erklärung zum Erwachen. Es ist ein wunderbares Beispiel. Wir können viele Dinge tun, dass wir gut einschlafen können. Aber jeder Wille, einschlafen zu können in der Nacht, haltet uns vom Einschlafen ab. Das heißt, wir können, um zu erwachen, gewisse Dinge tun, dass wir gewisse Dinge vorbereiten. Und dann der letzte Step, der ist natürlich willentlich nicht zu machen.
Okay, danke. Vielleicht möchte jetzt jemand anders weiterfragen.
Ja, ich könnte da direkt dazu fragen. Aber es gibt keine Begründung, warum jetzt Erwachen in Anführungsstrichen passiert. Ne? Also man kann vorbereiten, so viel man will. Wenn es irgendwie nicht ansteht, passiert es nicht. Und man kann auch überhaupt nichts vorbereiten und eventuell passiert es trotzdem. Ne? Verstehe ich das richtig?
Ja, es scheint so, dass man gewisse Dinge sozusagen die Wahrscheinlichkeit erweitern kann, vergrößern kann, dass es geschieht. Ja, und ganz selten, ganz selten interessiert man sich dafür gar nicht und plötzlich sozusagen löst sich dieses Ego, diese Ich-Struktur auf. Ja, in Wirklichkeit geschieht sowieso alles von selbst. Das, was geschehen soll, geschieht. Das, was nicht geschehen soll, geschieht nicht. Wenn dieses Interview heute nicht geschehen hätte sollen, hätte es niemals stattgefunden.
Ja, ich bin aber ganz zufrieden, dass es stattfindet.
Ich freue mich auch sehr darüber, Demasita.
Du hast vorhin eine Aussage gemacht, auf jeden Fall habe ich sie so verstanden, dass Bewusstsein, also das, was wir wirklich sind, jenseits von jeder Therapie ist. Das heißt aber nicht, also ich, dass es nicht sehr individuell ist, wie jetzt zum Beispiel Aufwachen in Anführungsstrichen passiert. Also ich kenne durchaus Menschen, die sind erst aufgewacht, hatten das große Glück, aber also hatten dann auch eine Phase von sehr viel Bliss und dann haben sie aber gemerkt, dass da noch Strukturen sind und dann kennt zum Beispiel jemand, der ist dann auch noch ganz konkret in eine Traumatherapie gegangen und ich habe ihn vorher erlebt und nachher erlebt und da hat sich noch wahnsinnig viel verändert bei den Menschen. Ne? Das kann man nicht sagen, das ist bei jedem anders.
Ja, natürlich, klar. Deswegen, jeder Schritt, das jetzt ist immer vollkommen und richtig. Es kann niemals sein. Jeder Schritt ist gut und perfekt, wie er ist. Das Bewusstsein, was wir sind, das ist nicht individuell, aber verwirklicht sich als Individualität. Das ist, das, was wir sind, ist jenseits von Plus, Minus, jenseits von Pol und Gegenpol, jenseits von Plus und Minus, habe ich schon gesagt. Also es ist jenseits der Dualität. Aber es spielt sich, es verwirklicht sich als etwas Scheinbares Duales. Meine wahre Natur ist geschlechtslos und verwirklicht sich als scheinbarer Mann. Lisas wahre Natur ist geschlechtslos und verwirklicht sich als scheinbare Frau. Und wenn wir einfach wirklich nur entspannt hier sind, einfach in unserem Dasein sind, nur für einen kurzen Moment rausgehen aus dem ständigen angelernten Wissen, das ständige Denken sozusagen unterbrechen und dem Jetzt eine Chance geben, es wirklich so wahrzunehmen, wie es ist, sehen wir, dass alles aus dieser Energie, die wir selbst sind, sozusagen existiert. Das ist eben, ich nehme dieses Wort scheinbar nicht gerne in den Mund, weil in jedem Satz müsste man hier 100-mal scheinbar dazu sagen. Aber dass es hier wirklich eine Erscheinungswelt ist.
Weil du jetzt schon Mann und Frau erwähnt hast, Gibt es was Drittes dafür im Bild, im Spiel, wie es jetzt propagiert wird? Also Menschen, die quasi jenseits der Geschlechter sind oder beides in sich haben, vielleicht schon, aber auch beides irgendwie leben. Verstehst du das irgendwie, was damit gemeint ist?
Es gibt alles. Es gibt alles. Es gibt auch Engel, die hier aus der Wand rauskommen. Die werden auch von manchen Menschen gesehen. Aber es ist und bleibt eine Sensation, ein Phänomen.
Okay.
Es ist nicht von materieller Natur. Es gibt keine Materie. Es ist Erscheinung.
Gibt es überhaupt irgendwas, was wirklich ist?
Man könnte sagen, das unveränderliche Sein. Das, was immer hier ist. Das im Tiefschlaf da ist, das im Tagtraum da ist, das im Nachttraum da ist, die Konstante, die wir sind, wenn wir so wollen, dieses ewige Leben, worauf Jesus verwiesen hat. Das ist, was sich niemals verändert. Aber was innerhalb dieses ewigen Lebens geschieht, all das, was von der Früh bis am Abend und auch in der Nacht im Traum geschieht, kommt und geht. Und alles, was kommt und geht, hat keine reale, materielle Substanz.
Aber kann was real sein, auch ohne materielle Substanz? Ist es davon abhängig?
Also das, was Sie sind, ist unabhängig von allem. Das unterliegt keiner Bedingung. Und das ist natürlich nur ein Wort, dass das real ist. Das ist immer hier. Und darin liegt der Frieden. Darin liegt dieser ewige Frieden. In Raum und Zeit kann es keinen ewigen Frieden geben, weil es immer den Gegenpart geben muss. Es muss immer Schwarz und Weiß geben. Gäbe es nur Weiß, könnte dieses Spiel lila nicht gespielt werden. Gäbe es nur Schwarz, kann das Spiel nicht gespielt werden. Was soll hier gespielt werden, wenn alles weiß ist? Es hebt sich nichts mehr ab, es gibt keine Kontraste. Daher kann es niemals nur Krieg geben und niemals nur Frieden. Dann gäbe es nur Schwarz oder nur Weiß, dann ist das Spiel zu Ende. Das heißt, es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, dass es in Raum und Zeit ewigen Frieden geben wird. Oder ewigen Krieg, auch das wird nicht sein. Es wird immer ein Wechselbad der scheinbaren Formen sein.
Ja, dass es Kontraste geben muss, damit das Spiel stattfinden kann, würde ich auch sagen. Aber sagen wir jetzt kriegerische Energie oder so, die kann sich vielleicht auch im Sport und Wettkampf ausdrücken. Also sie muss jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht in wirklicher Zerstörung oder Morden sich ausdrücken.
Ja. Kann sein, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, dann verkörpert sich das Sein auf diese Art und Weise.
Du hast eben mal den Begriff Selbsterforschung erwähnt. Meinst du da eine bestimmte Technik mit oder gebrauchst du den Begriff ganz allgemein? Und was meinst du damit?
Mit Selbsterforschung meine ich, dass man die Dinge erforscht, wie sie tatsächlich sind. Sprich, die Gefühle, die Gedanken, die Körperempfindungen, all diese Bewegungen in uns, dass wir die wenigstens für ein paar Minuten wahrnehmen können, ohne sie verfälschen zu wollen, ohne sie verändern zu wollen, sondern dass wir einfach die innere Haltung einnehmen. Wir schauen drauf, ohne auch nur irgendetwas sozusagen anders haben zu wollen. Das nenne ich Selbsterforschung. Dann lerne ich mich sozusagen, mein Wesen, meine Gefühle, den Körper, alles kennen. Wie funktioniert das? Was tut das? Wann kommt was? Und selbst dieses Warum wird hier sozusagen beantwortet. Es ist so einfach, wir müssen nichts anderes tun, als uns gewahr sein, was jetzt da ist, dann bekomme ich alle Fragen beantwortet. Alle.
Gut, dann gebe ich den anderen jetzt nochmal Gelegenheit, dass ihre alle Fragen beantwortet werden.
Wir hatten jetzt ja schon einige Themen hier. Meine Frage ist nochmal, also man kommt hier auf die Welt und verfängt sich erstmal in Unbewusstheit, ja, also in Entwicklungstraumata auch und hat das Gefühl, von seiner eigenen Mitte ja auch ganz oft entrückt zu sein. Und dann auf einmal, wenn man Glück hat, kommt irgendwie durch außen jemand, der bewusster ist oder man verfängt sich so sehr im Leid, dass man selber eben halt das Bedürfnis hat, nachzuschauen und Selbsterforschung zu betreiben. Was ist da eigentlich los? Und dann kommt wieder Bewusstheit rein in seine Verstrickungen oder eben halt in dieses aufgewühlte Nervensystem, was immer Gefahr im Außen wahrnimmt und wieder getriggert wird durch alte Geschichten aus der Kindheit ja auch viel. Das ist ja dann irgendwie doch schon so, man hat ja doch so ein bisschen dann das Konzept im Kopf, also ich zumindest, dass es so eine Art Weg ist, wieder zu sich selbst zu finden. Und je unverzerrter man dann wahrnimmt, wieder wie alles ist, durch dieses klare Sehen, wovon du immer sprichst und dieses Beobachten, desto mehr bist du wieder in Frieden und dein Nervensystem ist beruhigt und du nimmst auch mehr Frieden in der Welt wieder wahr und trägst es nach außen. Würdest du das auch sozusagen so sagen?
Absolut, absolut. Genau. Wir kommen sozusagen als Vollkommenheit, als Baby zur Welt. Das Baby ist reines Sein, ist noch nicht im Denken zu Hause. Und dann durch das Umfeld vom Baby, durch die Eltern, durch die Großeltern, durch den Kindergarten, dann in die Schule, wird das Baby sozusagen, also das Kind dann verrückt. Es wird wirklich aus seiner Mitte verrückt. Also sagen wir so, dieses Innere wird verrückt. Und dann geht meistens sozusagen ein Konflikt, ein Lebenskampf einher. Wie komme ich bestmöglichst hier als scheinbare Form, als Körper, als Mensch durch die Welt? Und manchmal oder meistens ist es so, wenn man dann sozusagen einer großen Krise unterlegen ist, wenn man wirklich ohnmächtig ist, hilflos ist, kann es sein, dass man sich sozusagen wieder für die Lebensthemen interessiert. Wer bin ich wirklich? Was soll das hier alles? Was ist das Leben? Wer war ich vor meiner Geburt? Was wird nach dem Tod sein? All diese Lebensfragen, die wir ja kennen. Und wenn man sich sozusagen dann einbändelt auf das, was man wirklich ist, wird man wieder in die Mitte gerückt. Und dann sieht man, dass es nichts anderes war, also das Leid und sozusagen dieser Kampf, dieser Konflikt, nichts anderes war als ein ständiges Denken, als ein ständiges anders haben wollen von dem, wie sich der Lebensfilm jetzt spielt. Das ist das ganze Spiel dahinter.
Gehört für dich zu diesem Verrücktwerden auch die Entstehung des Egos an sich, also die Entstehung des Gefühls, eine handelnde Person zu sein? Oder ist das eigentlich etwas Natürliches, Menschliches, was eigentlich jetzt dazugehört und auch kein Problem darstellt, wenn danach diese Verrückung nicht noch weitergeht und irgendwie ausartet?
Ja, es scheint so, dass es normal ist, weil es ja 7 Milliarden Egos gibt. Aber es ist eben nicht normal. Es ist eine künstliche, unnatürliche, illusorische, falsche Perspektive eingenommen worden. Solange wir glauben, wir sind sozusagen dieses getrennte Individuum, was natürlich in der Gesellschaft als ganz normal betrachtet wird, bedeutet das, wir unterliegen einer Täuschung, einer Illusion. Denn in Wirklichkeit sind wir nicht getrennt, sondern wir sind das eine, das sich als alles spielt. Und das Ego ist sozusagen ein Produkt davon, weil dieses Verrücktsein geschehen ist.
Also meinst du, dass das Ego also letztendlich auch so eine Art Traumata ist?
Ja, stell dir vor, du tauchst in den großen, weiten Ozean hinab und siehst Wasserströmungen, die in die eine Richtung, alle wunderbar in die eine Richtung fließen. Und dann gibt es eine Wasserströmung, die ja auch Wasser ist, aber die sich gegen die, all die anderen Wasserströmungen auflehnt. Sie kämpft gegen diese überdimensionalen Wasserströmungen, gegen den Fluss des Lebens. Das wäre sozusagen dieses Ego, diese kleine Wasserströmung, die sich aufbläht, die sozusagen immer Recht haben möchte, die sich dagegen auflehnt. Und natürlich, die Wasserströmungen knallen gegeneinander und hier entsteht Konflikt, Angst, Sorgen, Kummer und Leid.
Was bedeutet Ego für dich denn immer Widerstand und Konflikt? Oder kann es nicht auch sein, dass Ego bedeutet, man ist sich seiner selbst bewusst und nimmt sich auch als Persönlichkeit, als etwas Individuelles wahr, auch als Ausdruck des einen Göttlichen, damit ja auch Erfahrungen stattfinden können und das Leben sich spielt in seiner Vielfalt und sich genießt gegenseitig.
Ja, also Erfahrung findet ja sowieso statt. Wir können ja gar nicht vermeiden, dass Erfahrung nicht stattfindet. Als Person oder sozusagen als Wissen, dass man Bewusstsein ist, es gibt ja jede Sekunde Erfahrung. Okay. Also umso größer das Ego, umso größer die persönlichen Anteile von Stolz, von Neid, von Eifersucht und auch auf der anderen Seite von sozusagen, wenn etwas nicht dem Ego entspricht, von Kampf, Konflikt, von Sorgen, Angst und Leid. Man könnte sagen, das Ego ist die Persönlichkeit. Und umso weniger Ego, umso weniger sozusagen der Glaube, ich bin eine getrennte Person. Hast du das so gemeint, Lisa?
Ja, schon. Aber dass man ja trotzdem sich irgendwie noch als handelnde Instanz wahrnimmt, auch wenn alles mehr im Fluss ist und mehr im Frieden ist und Liebe und Leichtigkeit natürlich erhöht sind, aber dass man nicht das Gefühl hat, ferngesteuert zu sein oder beziehungsweise dass man nicht mehr existiert als etwas Individuelles.
Ja, dann ist noch ein bisschen verrückt sein hier.
Okay.
Sobald wir noch eine Spur haben von, ja, ich habe einen freien Willen oder ich kann tun, was ich möchte, bedeutet es noch ein bisschen eine Struktur sozusagen der falschen Perspektive. Denn es gibt zwar die Erfahrung von einem freien Willen, die Erfahrung von Raum und Zeit, die Erfahrung von Ursache und Wirkung, die Erfahrung von innen und außen, aber eben nur als Erfahrung. Wenn wir wirklich innerlich still werden, uns immer wieder in diesem Gewahrsein, in dieser Hingabe üben, sehen wir, dass alles aus diesem Nichts herauskommt und alles wieder in dieses Nichts zurückgeht. Und alles perfekt ist, wie es ist und niemals anders sein kann, als sich die Gegenwart jetzt zeigt. Und nur darin ist der Frieden, nur darin liegt der unendliche Frieden, zu sehen, dass der Moment immer voll und ganz ist. Denn ja, alles in dem Moment, jedes Gefühl, jeder Gedanke, der Körper und auch das im Außen ist aus dieser einen Energie geformt, die wir sind.
Also man muss wirklich einmal ganz klar sehen, ich bin nicht dieser Körper und nicht diese Persönlichkeit, sondern das, in dem sie erscheint.
Absolut, absolut, absolut. Sobald wir auch nur ein bisschen glauben, wir sind der Körper, Körper, Verstand, Organismus, sind wir sozusagen in dieser Hochschaubahn der Dualität nach wie vor zu Hause.
Okay.
Und auch das, einen Satz auch, und auch das ist in Ordnung. Auch das ist absolut in Ordnung. Ja, jeder Weg, jeder, wo wer steht, ist absolut in Ordnung. Hier wird einfach nur versucht, darauf hinzuweisen, wo diese emotionale Freiheit zu finden ist, die man als Person sucht.
Und die wir eigentlich schon sind. Und deshalb müssen wir eigentlich auch die Suche aufgeben oder die Vorstellung, dass wir das noch nicht erkannt haben, sonst kann es auch gar nicht realisiert werden.
Absolut richtig. Was muss der Frieden tun, damit er Frieden sein kann? Gar nichts. Er ist Frieden. Was muss der Apfel tun, um ein Apfel zu sein? Nichts. Er ist ein Apfel. Und wir sind das, was wir suchen. Daher muss die Suche beendet werden. Und was bedeutet im Umkehrschluss wieder Suche? Suche bedeutet Denken. Es muss das ständige Denken aufgegeben werden. Dann hört die Suche auf und ich erkenne mich, was ich tatsächlich bin. Wir sind es. Wir sind es bereits.
Okay.
Und können es niemals nicht sein. Nur unsere Konzepte, Konstrukte, Ideen, Wünsche, Ziele, all das ständige Denken überlagert sozusagen diese tiefe Wahrheit, was wir tatsächlich sind. Es muss eben innerlich nichts getan werden. Es geht um das innere Nichtstun. Und das fällt den Menschen natürlich so schwer, weil wir alle gelernt haben, um etwas zu bekommen, müssen wir etwas tun. Wir müssen arbeiten, ohne Fleiß kein Preis, all diese Redewendungen, die wir kennen. Nein. Den Preis bekommen wir, wenn wir einfach innerlich still sind.
Dann kann unsere Gesellschaft noch viel lernen.
Ja, die Wahrheit liegt 180 Grad in der anderen Richtung, was die Gesellschaft von sich gibt.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir.
Lieber Seet, wolltest du?
Ganz kurz, ja, dazu. Andreas, du hast den Apfel erwähnt. Was kann der Apfel tun, um vom Baum zu fallen?
Gar nichts, es geschieht. Wenn die Zeit reif ist, fliegt der Apfel vom Baum. Genauso wie hier. Alles geschieht.
Und du benutzt ja den Ausdruck, dass etwas in Ordnung ist. Also gibt es etwas, was nicht in Ordnung ist?
Nein, scheinbar. Scheinbar möchte der Mensch sozusagen die äußeren Umstände seinen Wünschen anpassen, seinen Zielen, seinen Ideen. Und der getrennte Mensch glaubt, dass das jetzt, so wie es jetzt ist, nicht vollkommen ist. Und sobald man das sozusagen ego-basierend aus seinem zwanghaften Denken eine Veränderung herbeiführt, manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Und wenn es gelingt, dann fühlen wir uns natürlich happy und fröhlich und gut. Und wenn es nicht gelingt, haben wir niemals gelernt, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um. Wie müssen wir hier mit unseren Gefühlen umgehen? Und dann beginnt das große Drama, das große Leid.
Okay, Yvonne, wenn du möchtest.
Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar zur Liebe. Ist Liebe zeitlos? Und wenn ja, auch die Liebe zwischen Menschen?
Ja, also natürlich, wenn wir von wahre Liebe sprechen, muss die wahre Liebe zeitlos sein. Ganz klar. Sonst wäre es ja keine bedingungslose Liebe. Denn eine Liebe, die einer Bedingung unterliegt, kann keine Liebe sein. Dann ist es wieder etwas Ego-basierendes. Ich liebe dich erst dann, wenn du mich liebst. Ich liebe dich erst dann, wenn du meinen Mülleimer runterbringst und so weiter und so fort. Kennen wir ja alle. Das heißt, wir könnten sagen, unsere wahre Natur ist die Liebe, denn unsere wahre Natur ist das, was nicht kommt und nicht geht und keiner Bedingung unterliegt. Ich nenne das Wort nicht so gerne, weil es sehr oft mit einem Verliebtsein oder mit einem menschlichen, mit einer menschlichen Zuwendung verwechselt wird. Also unsere wahre Natur, wenn wir es wollen, ist diese bedingungslose Liebe, die sich niemals verändert. Und die Liebe zwischen zwei Menschen ist sehr oft an einer Bedingung geknüpft. Ja, denn wer sagt denn schon, ob du mich liebst oder nicht, es ist mir egal, ich liebe dich. Wenn diese Haltung eingenommen wird, dann ist es eine, wirklich eine bedingungslose Liebe. Ohne Bedingung. Aber welcher Mensch sagt das schon? Welcher Mensch kann das von sich sagen zu einem anderen Menschen? Bei einem Tier fällt es uns vielleicht einfacher, weil wir wissen, das Tier ist nicht sozusagen in seinem Verstand zu Hause. Aber welcher Partner kann zu dem anderen Partner sagen, ich liebe dich wahrhaftig, es ist mir egal, ob du mich liebst oder nicht. Es reicht mir, wenn ich dich liebe. Wenn das gegeben ist, wenn das wirklich aus tiefstem Herzen gesagt werden kann, dann können wir sagen, dass sich diese bedingungslose, ewige Liebe wirklich durch diesen Menschen spielt. Oder, wir wissen, die meisten Beziehungen und Partnerschaften basieren auf, ja, ich gebe dir, du gibst mir. Solange dieses Spiel aufrechterhalten wird, dann ist sozusagen diese scheinbare Liebe da und kaum fällt diese Waage etwas auseinander, dann kommt schon wieder Konflikt, Kampf und ja, Krampf ans Tageslicht.
Gibt es da auch sowas wie einen Liebesschluss, der aus dieser wahren Liebe entspringen kann? Oder was ist das dann?
Ich habe dich leider, Liebesschluss oder?
Also ein Liebesschluss, der aus dieser wahren Liebe entspringt.
Ja.
Gibt das auch, oder?
Natürlich, natürlich, natürlich. Wenn du dich selbst erkennst, ist es nicht so, dass du deinen inneren Reichtum bekommen hast, deinen absoluten Reichtum, sondern durch diesen absoluten Reichtum spielt sich auch dein relativer Reichtum in Raum und Zeit in der Welt sozusagen viel stärker. Es zieht ja dieser Avatar, dieser Körper-Verstand-Organismus durch diese unglaubliche Erkenntnis sozusagen, spielt sich ja auch dieser Körper, diese Form anders.
Die Fülle kommt durch dann, also sozusagen. Ja. Und hast du das erlebt, dass es bei dir immer stärker wird? Also war es am Anfang schwächer und jetzt kommt es noch besser durch?
Ja, natürlich bin ich auch einem Prozess unterlegen. Ja, klar. Und der Prozess, der kann immer weitergehen. Also ich bin einem Prozess unterlegen, wo ich das manchmal gespürt habe, manchmal nicht. Und jetzt schaut es so aus, als wäre es sozusagen irgendwo auf einem Plateau, wo einfach eine tiefe Erfüllung, ein tiefer Frieden hier da ist. Einfach eine Befriedigung aus mir selbst heraus. Ich genüge mir selbst, was früher in meinem früheren persönlichen Leben niemals der Fall war. Ich habe mir niemals selbst genügt. Und jetzt genüge ich mir selbst. Die Fülle, die Befriedigung kommt sozusagen aufgrund dieser Erkenntnis.
Und würdest du da auch mitgehen, dass wenn bei einem Menschen, wenn der auch aufgewacht ist oder was, also die ganzen Strukturen wirklich aufgelöst sind, dass im selben Moment die Person stirbt, weil einfach überhaupt keine Anhaftung mehr da ist, die einen in der Erscheinung halten könnte. Kannst du da mitgehen?
Ja, aber auch das ist ein Prozess. So wie ich es erlebe, ist auch das ein Prozess. Man merkt, wow, es ist etwas da, etwas Undefinierbares. Was ist das? Man beschäftigt sich damit. Das wird immer stärker. Es kann aber sehr wohl noch immer Anhaftung da sein. Ja? Und umso stärker das hier wird, umso weniger Anhaftung geschieht. Aber auch selbst wenn Anhaftung noch hier ist, es ist kein Problem. Weil du ja sozusagen das Verhältnis verschoben hast. Du siehst ja bereits, was du bist. Und indem du siehst, was du wirklich bist, macht selbst diese Anhaftung überhaupt nichts aus.
Ich meine das auch wirklich konkret, dass wenn jetzt bei einem Menschen alles aufgelöst ist, dass er dann stirbt in dieser Welt, weil es gibt nichts mehr, was
man halten
kann.
Nein, nein, nein.
Weil ich habe das vor kurzem gehört. von jemandem.
Das ist ein Konzept, nein. Das habe ich noch niemals gehört, nein.
Okay, danke.
Sehr gerne.
Dann würde ich auch noch mal was zur Liebe fragen wollen, zur menschlichen Liebe. Selbst wenn wir hier verkörpert sind, eben halt als diese bedingungslose Liebe, beziehungsweise wir uns als diese erkannt haben, und da auch in einer Partnerschaft nicht mehr sowas ist wie haben wollen oder der andere muss mich glücklich machen oder sowas. Es bleibt doch trotzdem so, weil wir hier in einer dualen Welt auch sind, dass da bestimmte Resonanzen trotzdem bleiben zu bestimmten Menschen und dass man jetzt nicht mit jedem eine Liebesbeziehung eingehen wollen würde, zum Beispiel.
Absolut. Es ist alles wie immer. Oder fast alles wie immer. Du fühlst dich zu einem gewissen Menschen hingezogen und zu dem anderen nicht hingezogen. Aber du hast kein Problem damit, dass du dich zu einem gewissen Menschen hingezogen fühlst und, Entschuldigung, und zu einem gewissen Menschen nicht hingezogen fühlst. Es sind, ich sag's oft dazu, zwei Strömungen. Es bleibt sozusagen hier diese menschliche Strömung von Vorlieben bestehen. Und die zweite Strömung, die Untergrundströmung, die jetzt neu dazugekommen ist, ist diese friedliche Strömung, diese Akzeptanzströmung, diese Liebesströmung, dass die erste Strömung, die menschliche Strömung, niemals anders sein kann, als sie ist. Und es ist kein Problem, dass sie sich entweder so, so oder so verkörpert.
Das ist schön erklärt. Und
Das heißt nicht, dass wir alle Menschen lieben, aber wir sehen aus dieser Wahrheit heraus, dass der Mensch dieselbe Energie ist, die auch ich bin, und alleine hier schwingt unterschwellig eine Akzeptanz, ein Frieden mit.
Ja, und man muss ja vielleicht auch erstmal lernen, also man wurde ja so verrückt auch in der Kindheit und so weiter, dass es auch okay ist, wenn man Menschen mal ablehnt oder so, dass das nichts Schlimmes ist, dass es auch eine natürliche Bewegung ist und dass da auch also ein Friede damit sein kann. Also das ist ja auch oft wahrscheinlich so die eigene Angst, abgelehnt zu werden, wenn man andere Menschen ablehnt.
Genau.
Dass die das eben halt auch als schlimm empfinden könnten und dann nimmt man das auch so wahr. Und ja.
Genau, absolut. Es ist denn wirklich die Angst, nicht mehr zur Gruppe zu gehören. Die Angst, raus aus der illusorischen Gemeinschaft rauszufallen. Deswegen versuchen wir, demjenigen oder derjenigen zu entsprechen, weil wir Angst haben, rausgestoßen zu werden. Wir gehören nicht mehr zu dieser Gemeinschaft. Und aufgrund dessen verbiegt sich der Mensch. Er verbiegt sich, er geht über sein Herz, er geht über sein Gefühl drüber. Und wenn wir erkennen, wir sind die Einheit, wir können niemals irgendwo rausfallen oder wohin fallen, haben wir diese Kraft, diese Stärke in uns und dann selektieren wir mehr als je zuvor. Das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Hier sage ich ja und hier sage ich nein. Und hier kann ich von meinem Herzen ja sagen, weil hier fühle ich mich wohl, das ist für mich stimmig. Und hier sage ich nein, weil es einfach nicht mehr sozusagen zu meinen Ansichten, zu meinen Wesen, zu meiner was auch immer passt.
Also wirklich,
aber ich bin mit meiner Kraft, darum geht's.
Also repräsentiert sich der Mensch dann in seiner vollen Authentizität, je mehr er sich selbst erkannt hat als sein wahres Selbst.
Das ist das, was Jesus sagte, der absolute Mensch. Sozusagen, der absolute Mensch erkennt, dass er das Absolute ist und nach wie vor in Menschenform hier ist. Und dann repräsentiert sich hier dieser absolute Mensch sozusagen als Mensch, aber gleichzeitig ist das tiefe Wissen, ich bin auch das, was dieser Mensch ist. Ich bin auch das, was alles andere auch ist.
Deva Setu, nochmal?
Ja. Ich möchte auch nochmal zur wahren Liebe fragen. Wenn also grundsätzlich zwischen Menschen schon wahre Liebe ist, ist es dann nicht natürlich, dass sich die einfacher wahrnehmen lässt oder mehr durchscheint, sagen wir es so, wenn der zum Beispiel auch Sachen macht, die ja, die ich finde, der machen sollte oder die das Zusammenleben erleichtern, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich. Ja klar, wenn Licht auf Licht trifft, kommt Licht raus, ist ganz klar. Wenn Licht auf Schatten trifft, nimmt der Schatten einen Teil des Lichts. Wenn Schatten auf Schatten trifft, dann bleibt es dunkel. Aber es ist, wenn ich sag's jetzt mal als Bild, wenn dein Licht sozusagen, wenn du dich als dieses ewige Licht, als das hellste Licht erkennst, dann ist es dir sozusagen innerlich egal, mit wem du zusammen bist, mit wem du im Raum bist. Und gleichzeitig kannst du aber trotzdem sagen, bitte, okay, es reicht jetzt, geh jetzt oder was auch immer. Du hast kein Problem damit. Es geht darum, dass wir mit dem Jetzt kein Problem haben, dass wir das Jetzt vollkommen annehmen, wie es ist. Und aus dieser hundertprozentigen Annahme geschieht dann automatisch eine Handlung, ein Ereignis, eine Aktion. Denn dann spricht mein Herz, dann spricht das wahre Wesen durch mich und wird nicht mehr durch meinen Ego-Verstand gefiltert. Darf ich das? Ist das moralisch gut? Die oder derjenige hat mir irgendwann einmal was Gutes oder was Schlechtes getan. Wir kennen das alles. Es wird hier nicht mehr gefiltert. Es ist, wenn wir so wollen, so wie Tiere leben, ein animalisches Miteinandersein. Es ist ein Impuls, es ist ein Trieb, es kommt einfach da etwas raus, ohne gefiltert zu werden. Direkt aus unserem Herzen.
Wird dann auch einfach, was man vielleicht so als Zeitgeist wahrnehmen könnte oder beschreiben könnte, ist da quasi dann auch immer direkt ein großes Ja dazu.
Weiß ich jetzt nicht, was mit Zeitgeist gemeint ist, Devaseta.
Naja, zum Beispiel, jetzt haben wir einen Zeitgeist, wo die staatliche Gewalt sehr betont wird und der Einzelne sich da unterordnen sollte oder könnte oder eben auch nicht. Das erlebe ich so, dass einfach so die gesamte Energie, die unser Zusammenleben beeinflusst und bestimmt, könnte man jetzt astrologisch erklären oder wie auch immer oder einfach vom Zeitgeist her. Ja. Und da kann man ja dann verschieden drauf reagieren. Man kann sagen, nee, das finde ich scheiße, um es mal deutlich zu sagen. Oder ja. Man kann sagen, das ist es einfach und ich muss halt für mich gucken. Ja. Oder was bei mir dann stimmig ist in Reaktion darauf oder innerhalb dessen.
Ich empfehle, bewusst zu sein und dann kann ich es noch immer scheiße finden. Ich empfehle, in seine eigene Kraft zu kommen, indem ich mir gewahr bin, was im Außen geschieht, indem ich bewusst bin, was im Außen geschieht. Das bedeutet nicht, dass ich ein Ja-Sager bin, ganz im Gegenteil. Aber in mir ist es still, in mir ist es ruhig, in mir kommt meine wahre Kraft empor und dann gehe ich in die Handlung. Aber wenn ich sofort sage, das ist scheiße und sofort in die Handlung gehe, ohne dass es in mir ruhig ist, habe ich den wichtigsten Part übersprungen.
Und erst der wichtige Part macht einen frei, wirklich so zu reagieren, wie es wirklich stimmig ist und wie es vielleicht auch optimal ist für den einzelnen Menschen.
Absolut, absolut. Der Mensch geht über den ersten Part hinweg. Und deswegen schaut die Gesellschaft so aus, wie sie aussieht. Ich meine, dieser Zeitgeist, der jetzt ist, der ist ja immer schon hier. Der war ja immer hier. Es ist ja in Wirklichkeit nichts Neues. Nur, dass es halt jetzt unsere Breitengraden betrifft, in einer anderen Form von einem Krieg. Ja, Krieg hat es immer gegeben. Und solange man sozusagen nicht im Frieden ist, wird sich der Krieg immer fortsetzen, denn jeder Krieg, wo entsteht jeder Krieg? Jeder Krieg entsteht hier. Jeder Krieg hat mit einem Gedanken begonnen. In Wirklichkeit sind es Gedankenkriege. Gedankenkriege, die sich manifestieren im Außen, in Kriegen, die wir immer zu Gesicht bekommen.
Okay.
Ich würde ganz gerne nochmal jetzt da einsteigen, wo Devasetu schon Zeitgeist meinte und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich wie alles so auch mit der Kindheit zu tun hat, wie wir erzogen werden. Und in Schule zum Beispiel, wo ich arbeite, ist es ja immer noch so, dass man Kindern sagt, wie etwas richtig sei oder wie etwas zu gehen hat und was sie lernen müssen und was wichtig ist, anstatt aus dem Kind heraus mehr zu schauen, was denn da aufkommen möchte und so auch Lebensfreude und Neugier erhalten bleiben. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass man dazu beitragen könnte, einen neuen Zeitgeist auch zu fördern, indem man zum Beispiel da ansetzt mit neuen Erziehungsmethoden und eben halt mehr Freiheit auch in der Entwicklung des Kindes, dass das Sein sich freier ausdrücken kann schon als Kind und nicht mehr von außen so viel bestimmt und geformt wird, aus dem Alten heraus halt, was ja gar nicht mehr das Jetzt ist. Und da gibt es ja auch schon so viele tolle Ansätze. Ich hoffe, dass sich das bald mehr und mehr durchsetzen wird, dass man da Bewusstheit auch in Schule reinbringt, damit sich auch gesellschaftlich was ändern kann. Was sagst du dazu?
Das wäre wunderschön. Das wäre wunderschön. Da muss aber natürlich an der ganz oben, der sozusagen die Schulpläne, der die Ausbildungssysteme produziert und so weiter und so fort, halt ein Mensch sein, der einen hohen Weisheitsgehalt hat.
Ja, oder unten anfangen. Einfach da sich oder die Freiräume schaffen, wo man die schaffen kann.
Genau, das Problem ist nur unten anfangen, dass man ja selbst als Lehrerin, als Pädagogin in einem Konzept, in einem Korsett eingezwängt ist.
Schon, ja.
Ja, das ist das Problem. Aber natürlich, wenn es jetzt theoretisch möglich wäre, wäre das natürlich wunderbar. Ja.
Also ich glaube, es passiert schon ganz viel, also an meiner Schule auf jeden Fall. Und
schön, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Denn mit Kinderaugen haben wir die Welt gesehen, wie sie tatsächlich ist.
Sagt wir waren ja auch Jesus.
Ne? Ja, genau.
Ihr werdet wie die Kinder.
Genau. Wir sind im Moment. Wir waren im Moment. Wir waren beim Spielen. Wir waren nicht im Gestern, wir waren nicht im Morgen. Wir waren nur beim Spielen. Und weil wir nur beim Spielen waren, hat es keine Trennung mehr gegeben zwischen dem Kind und dem Spielen. Alles hat sich aufgelöst. Es war eben nur Spielen mehr hier. Es war Meditation. Das ist Meditation.
Und dass man den Kindern dann auch eher hilft dabei, eigene Gefühle zu erkennen und Konflikte selber zu lösen, indem man sie nur begleitet und ihnen Wörter gibt und Bewusstheit gibt darüber, was in ihnen selbst passiert.
Ja,
das,
genau.
Das fehlte früher, glaube ich, auch noch in viel höherem Maße auch, so dass so viele Menschen so überfordert sind damit, das selbst ja zu erkennen, was in ihnen eigentlich passiert.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Sprichwörter kennt, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Mädchen weinen nicht oder irgendwie so. All das, sozusagen, diese Redewendungen habe ich damals erfahren. Ja, auch ich durfte nicht weinen. Auch ich durfte nicht weinen. Meine Gefühle waren jahrzehntelang sozusagen eingefroren, unterdrückt. Ich wusste gar nicht irgendwo, was ist das? Was ist ein Gefühl oder wie gehe ich damit um? Und das war halt dann bei mir wirklich einfach in Stein eingefroren, in Eis eingefroren. Und irgendwann einmal dann im jungen Erwachsenenalter ist es halt mit Bomben und Granaten zurückgekommen. Und dann hat es mich aus der Bahn geschmissen. Ja. Also es ist so wichtig. Jetzt unabhängig, ob wir von Erwachen sprechen oder von ich möchte mehr Frieden haben. Der Schlüssel ist, das Gefühl zu fühlen. Unsere Gefühle wollen nicht zerdacht werden, sie möchten nicht analysiert werden, sie wollen auch nicht verstanden werden. Sie wollen gefühlt werden. Das ist die Hauptfunktion von einem Gefühl. Ungeschönt, ungeschminkt, unverzerrt gefühlt werden.
Jo.
Und das haben wir halt alle verlernt, oder die meisten von uns.
bringen Kinder schon was mit, also bestimmte Neigungen und auch vielleicht Einschränkungen, die und haben sich vielleicht sogar die Familien, ja, wer auch immer das sein könnte, ausgesucht, um gerade diese Einschränkungen und Herausforderungen zu leben?
Als Konzept ja. Aber gehen wir raus aus dem Denken, gibt es keine Geschichte? Gibt es nur das Jetzt? Gibt es kein, ich habe mir die Familie ausgesucht und ich habe einen Seelenplan und ich muss wachsen und vorher, vor meiner Geburt, haben sich die Seelen zusammengesprochen, um sich hier gegenseitig sozusagen zu begleiten. Wenn wir den Gedanken wegnehmen, was bleibt über? Es bleibt das Hier und Jetzt über in Farben, in Akustik, in Gefühlen, in Gerüchen. So, und jetzt kommt der Verstand und addiert eine Geschichte dazu. Und dann beginnt das Problem.
Helfen Geschichten nicht auch zu verstehen? Oder ist das Verstehen auch schon überflüssig?
Also ganz kompromisslos gesagt, wenn wir wirklich uns nur auf das Jetzt besinnen, das Jetzt wahrnehmen, über unsere fünf Sinne, verstehen wir das Einzige, was wirklich verstanden werden muss, wir verstehen das Leben. Wir verstehen, was wir sind, wir verstehen die Wirklichkeit. Und sobald jetzt ein Konzept dazu kommt, eine Geschichte dazu kommt, verstehen wir oder glauben wir, eine Illusion zu verstehen. Wir erfinden oder es wird durch uns erfunden, keine Ahnung, wie lange ist der Äquator? Wie viele Kilometer ist der Äquator um die Welt herum? So, dann könnte man natürlich sagen, aber Andreas, das ist ja sinnvoll, das zu wissen. Wenn ich in der Zeit, wenn ich in diese Erscheinungswelt sozusagen, diese Erscheinungswelt als real wahrnehme, glaube, dass sie real ist, sage ich, ja, natürlich, ja, das ist wunderbar und interessant und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit gibt es keine real existierende Welt und keinen Äquator dazu. Das heißt, jedes mentale Verstehen, das nicht auf diese Wahrheit ausgerichtet ist, ist sozusagen ein Verstehen wollen einer Täuschung.
Aber innerhalb der Geschichte kann die ja sinnvoll sein, wenn ich verstehen will, warum mein Computer jetzt auf einmal was ganz anderes macht, als wie er immer macht. Ist das ja auch sinnvoll dann, ne?
Absolut. Innerhalb dieser Täuschung ist es natürlich sinnvoll. Genau. Genau.
Eine kurze Sache habe ich noch, Andreas. Du hast mal gesagt, ich weiß nicht, ob du das immer noch so sagen würdest, es gibt kein Blut, solange, bis man irgendwie reinschneidet und das sieht. Also es gibt gar kein Blut. Sowas Ähnliches hast du mal gesagt. Siehst du das immer? Würdest du das immer noch so sagen?
Ja, natürlich. Natürlich, es gibt nur das, was jetzt hier ist. Wo ist jetzt Blut?
Wo ist jetzt deine Arbeit? Wo ist jetzt dein Partner? Wo ist dein Haus?
Genau, wo ist das? Es gibt nur das, was jetzt hier ist. Und das natürlich aus jeder Perspektive. Ich nenne es jetzt einmal so, die Perspektive Yvonne und die Perspektive Andreas. Die Perspektive Yvonne nimmt jetzt Raum wahr. Sie hat ein rosanes T-Shirt an. So, all das ist jetzt hier. Und Andreas nimmt jetzt diesen Raum hier wahr, hat einen schwarzen Rollkragenpullover an. Es gibt jetzt kein Blut, außer als Bild vielleicht oder als Gedanke. Es ist wie in einem nächtlichen Traum. Wir träumen im nächtlichen Traum eine Sequenz nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen. Wo ist all das, was, wenn wir aufwachen? Im nächtlichen Traum, wenn ein Unfall geschieht und sozusagen dann sehen wir Blut, dann gibt es das Blut als Erscheinung. Und genauso ist es hier. Und natürlich, wenn wir jetzt sozusagen uns operieren lassen, dann wird hier Blut. Aber das ist eben auch kein real existierendes Blut. Genauso wie das hier nicht real existierend ist. Das ist ja, das muss man ja sozusagen dazu sagen. Es ist hier nichts Materielles. Das hat uns die Quantenphysik gesagt. Das hat uns, ich glaube, Einstein war es, hat gesagt, Materie ist Illusion. Ja, was bedeutet das?
Das ist die radikale Erkenntnis, würde ich sagen, bedeutet das.
Ja, genau, genau. Und Einstein hat es berechnet. Keine Ahnung, wie Einstein es berechnet hat. Ich weiß nicht, ob er es auch erfahren hat. Ich kann es beim besten Willen nicht berechnen, aber ich erfahre es, ich sehe es und ich kann nur sagen, wie man sozusagen rauskommt aus der Illusion, indem man aufhört, zwanghaft zu denken, indem man entspannt, bewusst immer wieder den Moment wahrnimmt, wie er jetzt ist. Irgendwann hört das Geplapper hier drinnen auf und irgendwann einmal kommt dieser klare Blick zu sehen, es gibt nur das, was jetzt durch die fünf Sinne wahrgenommen wird. Und da gibt es eben jetzt kein Blut.
Aber auch nur scheinbar, oder?
Genau, auch nur scheinbar. Absolut richtig.
Weil alles eigentlich immer im Wandel ist, permanent, außer das, was wir wirklich sind.
Genau, und weil es ja wirklich Phänomene sind. Es ist eine Erscheinungswelt hier. Es ist eine geträumte Welt. Natürlich, wenn ich jetzt diese Geldbörse hier angreife, auch ich fühle hier, dass sie schwer ist, dass es hart ist und dass es auch einen Ton macht. Aber wenn wir nur wahrnehmen, sehen wir, das Gewicht ist Energie, die Akustik ist Energie, und dieses Gefühl, dass das hier Materie ist, ist auch die eine Seinsenergie.
Ich muss aber noch eine Frage stellen, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Hast du manchmal noch Sehnsucht nach Fußballspielen, was du früher regelmäßig gemacht hast?
Nein, im Moment nicht mehr, ehrlich gesagt. Gar nicht mehr. Das hat sich auch irgendwie eingestellt. Das war auch ein Zeitgeist, ein Zeitgeist, wo ich wirklich sehr oft und sehr lange Fußball gespielt habe. Nein, im Moment geht mir das absolut nicht ab. Aber auch das kann erscheinen. Auch das kann erscheinen, der Wunsch, das Ziel, die Lust, wieder Fußball zu spielen. Aber eben aus einem anderen Blickwinkel heraus jetzt. Wenn Fußballspielen geschieht, wunderbar, dann ist Freude hier. Wenn es nicht geschieht, okay, es ist okay, wie es ist.
Okay, für mich ist jetzt das Interview rund, wie der Ball.
Für mich auch. Höchstens noch eine Frage, was dein Auto macht.
Mein Auto, es lebt, es fährt. Es war ein gutes Investment, Preis-Leistung hervorragend.
Schön. Gut.
Danke für das Beantworten der ganzen Fragen, für deine Geduld.
Ich danke euch vielmals für das wunderbare Interview. Vielen Dank für eure Fragen.
Wirklich schön.
Herzlichen Dank.